Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung.
Hallo.
Wir schauen uns heute einen Wirkstoff genauer an, der vielleicht eine neue orale Behandlungsoption für Psoriasis, also Psoriasis und Psoriasis-Arthritis sein könnte.
Genau, es geht um Zasocitinib, auch bekannt als TAK-279.
Richtig, und wir stützen uns dabei wie immer auf aktuelle Forschungsartikel und Berichte über klinische Studien. Unser Ziel: eine sachliche Zusammenfassung für Sie, was man bisher weiß.
Also vor allem Wirkweise, Wirksamkeit, Sicherheit und wo das Ganze in der Entwicklung steht.
Fangen wir doch mal damit an, was Zasocitinib genau ist. Es ist ein Medikament zum Einnehmen, ein sogenannter TIK2-Inhibitor. Was macht es denn zu einem Wirkstoff der nächsten Generation?
Also TIK2, das ist die Tyrosinkinase 2, ein Enzym. Und dieses Enzym spielt eine, ja, doch wichtige Rolle bei Signalwegen im Immunsystem.
Okay.
Und genau diese Signalwege sind bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis relevant. Zum Beispiel bei der Übertragung von Signalen durch Botenstoffen wie Interleukin 23 und Interleukin 12.
Verstehe. Und Zasocitinib hemmt dieses Enzym.
Genau. Aber der springende Punkt ist: es hemmt TYK2 sehr gezielt. Man spricht da von hoher Selektivität.
Hohe Selektivität? Heißt das, es trifft wirklich nur dieses eine Ziel und lässt andere Enzyme in Ruhe?
Das ist zumindest die Idee dahinter, ja. Im Gegensatz zu älteren sogenannten JAK-Inhibitoren, die oft mehrere Enzyme dieser Familie hemmen, also JAK1, JAK2, JAK3, zielt Zasocitinib spezifisch auf TYK2 ab.
Gibt's da Zahlen zu? Wie selektiv ist es denn?
Ja, in Laborstudien war die Selektivität für TYK2 gegenüber JAK1 wohl über 1 Million Mal höher.
Wow. 1 Million.
Ja, das ist ein enormer Faktor, vor allem im Vergleich zum bereits zugelassenen TYK2-Hemmer Deucravacitinib. Da liegt der Faktor bei etwa 87.
Okay, der Unterschied ist deutlich. Und was verspricht man sich davon?
Naja, die Hoffnung ist, dass durch diese hohe Selektivität das Risiko für Nebenwirkungen sinkt, die man eben von der Hemmung anderer JAK-Enzyme kennt. Weniger Kollateralschäden sozusagen.
Das klingt logisch, ein gezielterer Ansatz. Aber wie schlägt sich das in der Praxis nieder? Was sagen denn die Studien zur Wirksamkeit bei Psoriasis, also bei der Haut?
Da gibt es Ergebnisse aus einer Phase 2b-Studie. Die lief über 12 Wochen bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Plaquepsoriasis. Man hat verschiedene Dosen getestet, 2, 5, 15 und 30 Milligramm täglich.
Und was war das Hauptziel?
Eine Verbesserung des Hautbildes um mindestens 75%, gemessen am PESI-Score, also PESI 75.
Okay, und die Ergebnisse?
Nach 12 Wochen erreichten das etwa 18% mit 2 Milligramm, 44% mit 5 Milligramm, dann 68% mit 15 Milligramm und 67% mit 30 Milligramm.
Und im Vergleich zu Placebo?
Da waren es nur 6%. Also die 15 Milligramm und 30 Milligramm Dosen zeigten die mit Abstand höchste Wirksamkeit.
Interessant, dass 30 Milligramm nicht viel besser war als 15 Milligramm beim PASI 75.
Stimmt. Bei diesem Ziel brachte die Dosissteigerung offenbar keine wesentliche zusätzliche Verbesserung mehr.
Und wenn man strengere Maßstäbe anlegt, PASI 90 oder sogar 100, also komplette Erscheinungsfreiheit?
Da sah es auch gut aus, besonders bei 30 Milligramm. Da erreichten immerhin 33%, also ein Drittel der Teilnehmenden, eine vollständige Abheilung, PASI 100.
Ein Drittel komplett erscheinungsfrei nach 12 Wochen mit einer Tablette, das ist schon bemerkenswert, in Phase 2.
Ja, und die Wirkung setzte teils auch recht zügig ein. Schon nach 4 Wochen waren erste Verbesserungen sichtbar.
Gut, das zur Haut. Wie sieht es bei der Psoriasis-Arthritis aus, also bei den Gelenken?
Auch da gibt es Ergebnisse aus einer Phase 2b-Studie, ebenfalls über 12 Wochen. Hauptziel war hier eine Verbesserung der Gelenkbeschwerden um mindestens 20% nach den Kriterien des American College of Rheumatology, kurz ACR20.
Und Konnte Zasolitinib auch da punkten?
Ja, auch hier zeigten die 15 Milligramm und 30 Milligramm Dosen Wirkung. Das ACR20 erreichten etwa 53-54% der Patienten.
Im Vergleich zu Placebo?
Da waren es knapp 30%. Also auch hier ein deutlicher Unterschied.
Und die niedrigere Dosis?
Die 5 Milligramm Dosis zeigte keinen signifikanten Unterschied zu Placebo bei diesem Gelenkziel.
Okay. Also auch bei Arthritis scheinen die höheren Dosen zu wirken.
Genau. Und auch bei anspruchsvolleren Zielen wie ACR50, also 50% Verbesserung, und bei den Hautsymptomen der Patienten, die auch Hautpsoriasis hatten, zeigten die 15 Milligramm und 30 Milligramm Dosen Verbesserungen gegenüber Placebo.
Die Wirksamkeit scheint also in Phase 2 vielversprechend sowohl für Haut als auch Gelenke. Kommen wir zur Sicherheit und Verträglichkeit. Das ist ja oft der Knackpunkt. Spiegelt sich diese hohe Selektivität, von der Sie sprachen, auch hier wieder?
Also in diesen Phase 2b-Studien wurde Zasolitinib generell als gut verträglich beschrieben.
Was waren denn die häufigsten Nebenwirkungen?
Das waren meist milde bis moderate Sachen. Dazu gehörten Infektionen der oberen Atemwege, also typische Erkältungen, Nasopharyngitis, Kopfschmerzen, Durchfall oder auch mal akneähnliche Hautveränderungen.
Traten die denn dosisabhängig auf?
Interessanterweise gab es in der Psoriasis-Studie keine klare Dosisabhängigkeit bei diesen häufigsten Nebenwirkungen. Sie traten zwar öfter auf als unter Placebo, aber nicht unbedingt häufiger bei den höheren Dosen.
Und ganz wichtig, wie sah es mit den ernsteren Nebenwirkungen aus, die man von älteren, breiter wirkenden JAK-Inhibitoren kennt? Also Thrombosen, Herz-Kreislauf-Ereignisse, schwere Infektionen.
Das ist der entscheidende Punkt. Solche schwerwiegenden Nebenwirkungen wurden in diesen Studien mit Zasocitinib nicht beobachtet.
Gar nicht?
Nein. Es gab einen Fall von Rippen- und Herzbeutelerguss, der wurde aber als nicht mit dem Medikament zusammenhängend eingestuft. Aber diese typischen besorgniserregenden Signale der breiteren JAK-Hemmung fehlten hier bisher.
Das klingt doch erstmal sehr ermutigend, auch wenn die Studien natürlich noch eine begrenzte Laufzeit und Teilnehmerzahl hatten.
Absolut, das ist eine wichtige Einschränkung. Phase 2 ist eben noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Genau. Wo steht Zasocitinib denn jetzt im Zulassungsprozess? Kann man es vielleicht schon in Europa oder Deutschland bekommen?
Nein, aktuell noch nicht. Zasocitinib ist nach wie vor ein Prüfpräparat.
Also noch in der Entwicklung.
Richtig. Es ist noch nicht von Behörden wie der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA oder dem BfArM in Deutschland zugelassen.
Was muss denn noch passieren?
Jetzt laufen die entscheidenden Phase-3-Studien oder starten gerade. Das sind größere, längere Studien für Plaque-Psoriasis und Psoriasis-Arthritis.
Und die müssen dann was zeigen?
Die müssen die Wirksamkeit und vor allem auch die langfristige Sicherheit an einer größeren Patientenzahl bestätigen. Erst wenn diese Daten vorliegen und überzeugen, kann der Hersteller überhaupt einen Zulassungsantrag stellen.
Okay, das heißt, es dauert noch eine Weile. Fassen wir also für Sie noch einmal zusammen. Zasocitinib ist ein neuer Wirkstoff zum Einnehmen, der sehr gezielt das Enzym TYK2 hemmt.
Mhm.
Phase-2-Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis, sowohl was die Wirkung auf Haut und Gelenke angeht.
Ja, das kann man so sagen.
Und auch das Sicherheitsprofil wirkt bisher positiv, was möglicherweise an dieser hohen Selektivität liegt. Aber die entscheidenden Phase-3-Studien laufen noch, deren Ergebnisse muss man abwarten.
Genau.